Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast.
Fuck the EU. Also das, Dominik, du entschuldigst meine Wortwahl. Das ist nicht meine Wortwahl, sondern Fuck the EU ist jetzt auch so ein bisschen der Spitzname von diesem Putsch. Das ist der Fuck the EU Putsch, weil Victoria Nuland hat es so formuliert. Sie wusste natürlich nicht, dass das Gespräch abgehört wird. Ich habe gesagt, die Amerikaner versuchen, die Ukraine in die NATO hineinzuzerren. Und ich habe gesagt, das ist sehr gefährlich. Das kann eine russische Invasion auslösen. Und diese russische Invasion ist ja jetzt gekommen am 24. Februar 2022. Als Gegenversprechen hat der amerikanische Außenminister James Baker 1990 Gorbatschow gesagt, die NATO werde sich keinen Zentimeter, not an inch, ja, nach Osten da ausdehnen. Und dieses Versprechen haben die Amerikaner gebrochen.
Liebe Zuschauer, was für eine Ehre, heute Dr. Daniele Ganser auf unserem YouTube-Kanal schon zum zweiten Mal. Ich freue mich sehr, dass es nach der langen Vorlaufzeit geklappt hat. Er ist ja bekannt als Friedensforscher, Historiker und auch mehrfacher Buchautor. Sein letztes Buch, Imperium USA, hat ebenfalls eingeschlagen, genau wie die Bücher zuvor. Vielleicht kannst du es mal in die Kamera halten. Ich kann es nur empfehlen, wir werden es unter dem Video verlinken. Wer Daniele nicht schon länger folgt, der sollte es unbedingt tun. Sein YouTube-Kanal ist wirklich sehenswert. Viele spannende Gesprächspartner. Ich schaue mir wirklich jedes Video von dir an. Und das Thema heute wird die Medienberichterstattung sein. Und wir schauen uns auch mal an, was eigentlich mit dem Ukraine-Krieg aus deinem Blickwinkel los ist. Herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, Dominik, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich spreche immer sehr gerne mit dir.
Danke, ich freue mich. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen über die aktuelle Situation gesprochen, bevor es dann jetzt ins Interview ging. Und eine Frage, die mir unter den Nägeln brennt, ist, wie konntest du 2015 in deinem Vortrag in Berlin schon wissen, was da auf uns zukommt? Und der Putsch in der Ukraine hat ja damals ja in den Medien in Europa oder in Westeuropa gar nicht wirklich Aufmerksamkeit gewonnen. Jetzt ist es das dominierende Thema. Wie konntest du sehen, was da auf uns zukommt? Oder hattest du die Ahnung vielleicht gar nicht und es war einfach nur ein Glückstreffer?
Ja, es ist so, ich habe tatsächlich 2015 in Berlin einen Vortrag gehalten, in dem ich gesagt habe, die Amerikaner haben einen Putsch gemacht in Kiew, das ist die Hauptstadt der Ukraine. Und ich habe gesagt, die Amerikaner versuchen, die Ukraine in die NATO hineinzuzerren. Und ich habe gesagt, das ist sehr gefährlich. Das kann eine russische Invasion auslösen. Und diese russische Invasion ist ja jetzt gekommen am 24. Februar 2022, also in diesem Jahr. Wir sind jetzt 3 Monate in diesem Krieg, in diesem internationalen Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Und ich habe damals einfach gesagt, man sollte nicht so an der Ukraine zerren, weil letzten Endes ist das ja ein Konflikt zwischen den USA und Russland, weil hinter Zelensky in der Ukraine steht Biden, also der amerikanische Präsident, und die USA sind eine Atommacht und Russland ist eine Atommacht. Immer wenn man Atommächte hat, die sich direkt sozusagen begegnen, sollte man alles tun zur Entspannung.
Und jetzt haben wir ja die Situation, dass die westlichen Medien und die Politik eigentlich die Hauptschuld bei Putin und Russland sehen und dass es ein Angriffskrieg ist, also zumindest die Russen einmarschiert sind, da ist wahrscheinlich nicht zu diskutieren. Aber wenn du sagst, ja, dass hinter Zelensky Biden steckt, dann ist das eine Aussage, da sollten wir vielleicht nochmal genauer hinhören. Das heißt, du siehst auch die Amerikaner im Zusammenhang, was diesen Krieg betrifft.
Genau, also die Rolle der Amerikaner ist wirklich in diesem Putsch 2014 eigentlich enthalten, weil es gab ja keine Notwendigkeit in der Ukraine, die Regierung zu stürzen. Und ich werde dann auch von verschiedenen Journalisten dann irgendwie manchmal angegriffen oder auch diffamiert und die sagen, ja, das hat gar keinen Putsch gegeben. Und dann sage ich, doch, Janukowitsch wurde gestürzt am 20. Februar 2014. Schauen Sie sich das mal an. Das ist genau 8 Jahre, bevor Putin den Einmarsch gemacht hat. Und dann sagen sie, ja gut, also gut, dann vielleicht ist der Präsident damals gestürzt worden, aber der wurde nicht von den Amerikanern gestürzt, sondern vom Volk. Das Volk hat friedlich demonstriert und sage ich, nein, so war es nicht. Ich habe das in diesem Buch Illegale Kriege genau beschrieben. Die Amerikaner haben die Demonstranten zum Teil bezahlt, also die Anführer auf dem Maidan. Der Maidan ist der wichtigste Platz in Kiew. Die sind in der amerikanischen Botschaft rein und raus gegangen, haben sich dort die Befehle geholt. Jeffrey Pyatt war der Botschafter in der amerikanischen Botschaft in Kiew. Und Jeffrey Pyatt hat mit Victoria Nuland, das ist die Staatssekretärin, also im Außenministerium unter John Kerry, die zweite Frau, hat mit dem Botschafter telefoniert und hat damals gesagt, wer eigentlich nach dem Putsch in die Regierung kommen soll. Und sie hat gesagt, Klitschko soll es nicht sein, also der Boxer. Der war ja bei den Freunden der Amerikaner, die eben diesen Putsch durchgeführt haben, sondern es soll Yatsenyuk werden. Und Yatsenyuk wurde dann tatsächlich Premierminister. Und das hat Victoria Nuland im Gespräch mit Jeffrey Pyatt am Telefon gesagt. Und zwei Wochen später war der Putsch. Also das reicht für mich als Historiker, dass ich sagen kann, ja, wenn die Amerikaner zwei Wochen vorher besprechen, wer in die Regierung kommt und die kommen dann wirklich in die Regierung, dann ist es ein amerikanischer Putsch. Die Europäische Union wurde ja nicht eingebunden in diesen Prozess. Victoria Nuland hat das damals so formuliert, sie hat gesagt, fuck the EU. Also das, Dominik, du entschuldigst meine Wortwahl.
Ja, absolut.
Das ist nicht meine Wortwahl, sondern fuck the EU ist jetzt auch so ein bisschen der Spitzname von diesem Putsch. Das ist der fuck the EU-Putsch, weil Victoria Nuland hat es so formuliert. Sie wusste natürlich nicht, dass das Gespräch abgehört wird. Aber weißt du, es ist wichtig, nochmal daran zurückzudenken und sagen, wie hat das alles angefangen? Ja, so hat es angefangen. 2014 ein Putsch, Scharfschützen auf den Dächern haben sowohl Demonstranten wie auch Polizisten erschossen, maximales Chaos geschaffen. Danach brach der Bürgerkrieg aus. Die Regierung in Kiew hat den Donbass angegriffen, hat die Leute dort auch getötet, 14.000 Tote. Die Krim hat sich abgespalten und erst nach 8 Jahren Bürgerkrieg sind jetzt die Russen einmarschiert. Und da kann ich sagen, der Einmarsch der Russen am 24. Februar 2022 ist illegal. Aber 8 Jahre vorher, der Putsch von Präsident Obama am 20. Februar 2014 ist auch illegal. Ich kann nicht beweisen, dass Obama alles wusste über diesen Putsch. Joe Biden war damals Vizepräsident. Aber ich kann einfach aus meiner Erfahrung als Historiker sagen, wenn der Botschafter und die Staatssekretärin einen Putsch machen, dann ist auch der Außenminister, der Vizepräsident und der Präsident informiert. Die machen das nicht einfach so auf eigene Faust.
Und wenn ein Krieg beginnt, muss man sich auch, denke ich, immer die Frage stellen, so schlimm er ist und so viele Menschen mit ihrem Leben dafür bezahlen, das darf man ja nie vergessen, aber so schlimmer ist, wer sind eigentlich die Profiteure? Und dabei, du hast es angesprochen, die Atomsupermächte sollte man immer zur Vernunft kommen lassen, aber es gibt noch einen anderen Protagonisten im Hintergrund, der gar nicht wirklich auf der Bühne auftritt, der nur seine Partnerschaft zu Russland immer stärker demonstriert, das sind die Chinesen. Und wenn man auf globaler Ebene betrachtet, was hier eigentlich passiert, dann hat man das Gefühl, das Zepter der Macht wandert so ein Stück weit aus dem Westen immer schneller in Richtung Osten. Und siehst du da Zusammenhänge, auch als Historiker jetzt, dass die Chinesen ein Stück weit den Amerikanern die Macht abgraben möchten?
Ja, also es ist auf jeden Fall im Moment ein Wettkampf zwischen den USA als im Moment führende Macht der Welt, militärisch, wirtschaftlich immer noch bis zu einem großen Teil und vor allem mit der Weltreservewährung, mit dem Petrodollar. Aber dann auf der anderen Seite natürlich die zwei Herausforderer. Das größte Land, Russland, flächenmäßig das größte Land. Und das andere Land, China, das Land mit der größten Bevölkerung. Nicht flächenmäßig das größte Land, aber die größte Bevölkerung. Und da muss man die Dimensionen sehen. China hat 1,4 Milliarden Menschen und die USA haben 330 Millionen Menschen, Russland nur 150 Millionen. Aber da haben die USA natürlich einen großen Herausforderer in China und auch in Russland. Und wenn man das geostrategisch analysiert, und ich finde es gut, dass du das immer machst in deinen Interviews, weil viele sagen ja, Geostrategie, das interessiert nicht. Aber das ist eigentlich die Grundwissenschaft, um überhaupt diese Konflikte zu verstehen. Dann ist es aus amerikanischer Sicht eben so, dass die schon auch beobachtet haben, dass Xi Jinping, das ist ja der Präsident in China, und Putin, der Präsident in Russland, dass die im Februar 2014, noch bevor die Russen in der Ukraine einmarschiert sind, illegal einmarschiert, wie ich anfügen darf, dass die eine gemeinsame Erklärung abgegeben haben. Und das ging so, und das machen die Chinesen ganz selten, dass sie nämlich gesagt haben, da war die Eröffnung der Winterspiele, Olympische Winterspiele in Peking, also das war schon großes Theater. Und da sind Putin und Xi Jinping haben sich hingestellt. Vermutlich ist es dir aufgefallen, aber vielen anderen ist es überhaupt nicht aufgefallen. Und da sagen sie beide, es reicht, die NATO darf sich nicht weiter ausdehnen. Also die Ukraine darf nicht in die NATO kommen. Und das sagen sie öffentlich. Das kann man dann auch in der westlichen Presse nachlesen. Das stand in der Neuen Zürcher Zeitung und der Süddeutschen Zeitung und auf ARD und auf ORF wurde das schon berichtet, auf Washington Post, New York Times. Aber halt, weil immer jeden Tag so viele Meldungen kommen, haben es die meisten Leute gar nicht richtig hochgewichtet. Genau, ja. Aber es war wirklich dieser Moment, wo China sehr selbstbewusst auftritt, wo Russland sehr selbstbewusst auftritt und wo China und Russland zusammen sagen den Amerikanern, hier ist die Grenze. Und die Amerikaner haben diese Grenze natürlich ignoriert. Und dann hat Putin die Invasion gemacht. Aber ich finde es schon eindeutig, dass er sich zuvor die Rückendeckung geholt hat aus China. Und dass man jetzt auch ganz klar sieht, China macht nicht mit bei diesen Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland. Und Indien macht auch nicht mit bei diesen Wirtschaftssanktionen. Die meisten Länder in Südamerika und in Afrika machen nicht mit. Es ist eigentlich ja Europa und Nordamerika plus noch Australien, Japan und Südkorea, die eigentlich diese Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland verhängen. Und das ist, wenn ich das nochmal geostrategisch einordnen darf, der alte Westen. Das ist der Westen, Europa und Nordamerika.
Ich habe eine spannende Karte gesehen, da ging es auch darum, darzustellen, visuell darzustellen. Vielleicht kann unser Team das mal einblenden, welche Länder sanktionieren und welche Länder nicht. Aus unserem kleinen westlichen Kosmos sieht es so aus, als würde die ganze Welt Russland sanktionieren. Genau. Aber tatsächlich ist es
nicht so.
Ich habe auch mit Mark Faber ein Interview geführt, in Thailand sitzt er und er sagt, was passiert bei euch? Er ist ja Schweizer auch, ja, und er sagt, ihr könnt doch nicht euer eigenes Gas abschneiden. Also der Rest der Welt schüttelt den Kopf, aber aus Sicht hier in Europa fordern alle Sanktionen, bis die Lichter ausgehen. Und ich denke, darin steckt eine große Gefahr, denn gerade Deutschland jetzt hier im Herzen Europas, auch als einer der Wirtschaftsmotoren, schadet sich ja damit am meisten selbst. Aber ich möchte noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, und zwar zur Ausgangssituation. Die Situation in der Ukraine kommt ja auch ein Stück daher, dass es ja bereits damals, als die DDR wieder, also Ostdeutschland zu Westdeutschland zusammengeführt wurde, schon Absprachen gab, die besagten, Polen ist quasi die Grenze. Und nachdem Polen dann sozusagen in die NATO mit reinkam, versucht man jetzt eben die Ukraine mit reinzukommen. Und Putin scheint ja letztes Jahr auch noch Briefe geschrieben zu haben, in denen er öffentlich fordert, dass quasi die Grenze eingehalten wird. Und dann gibt's immer wieder NATO-Übungen auch an der polnischen Grenze zur Ukraine. Hat man Putin einfach bewusst so lange provoziert, bis er nicht mehr anders konnte? Wie schätzt du das ein?
Also du sprichst den Punkt NATO-Osterweiterung an. Aber ich habe es auch hier drin. Ich habe es auch im Imperium USA-Buch drin. Und die Bücher, das muss ich auch sagen, die sind beide rausgekommen, bevor Russland einmarschiert sind. Ja. Also die habe ich wirklich unabhängig von dieser neuesten Entwicklung geschrieben. Und da habe ich schon gesagt, dass eigentlich die Deutschen den Russen dankbar sein sollten, weil die Wiedervereinigung war nur möglich, also Wiedervereinigung für alle Jüngeren, die zuschauen, bedeutet die DDR und die BRD waren zwei geteilte Staaten und in der DDR waren 500.000 russische Soldaten stationiert, sowjetische Soldaten. Und dann hat die deutsche Regierung eine sehr gute Kommunikation mit der sowjetischen Regierung geführt. Das war damals Kohl, der war Kanzler, Bundeskanzler Kohl, und Gorbatschow, das war der Vorvorgänger von Putin, wenn ich das jetzt so einfach zusammenfassen darf. Und die haben sich einfach wirklich gut verstanden und die haben dann gesagt, okay, wir werden jetzt Deutschland wiedervereinigen, was ich eine sehr gute Sache finde. Also 1989 war Mauerfall und 1990 war die Wiedervereinigung. Aber das hat natürlich bedeutet, dass dann die Frage war, ja, was machen wir mit Deutschland? Halt, nehmen wir das ganze Land neutral, das hätte ich das Beste gefunden, oder nehmen wir es in die NATO? Das war das Interesse der Amerikaner. Und dann haben die Amerikaner mit den Russen abgemacht, ja gut, wir nehmen ganz Deutschland in die NATO. Das bedeutet aber, wenn man sich das auf der Landkarte anschaut, dass natürlich die NATO größer wurde, nämlich um den Teil, den eben früher die DDR darstellte. Und die NATO wollte natürlich keine russischen Truppen auf ihrem Gebiet, also musste Gorbatschow 500.000 Soldaten abziehen. Und das hat auch funktioniert. Das war wirklich ein großes Glück, dass es nicht zum Krieg kam. Es kam nicht zum Krieg in Deutschland, ja, sondern diese Konfrontation USA-Russland ist in Deutschland friedlich gelöst worden. Und zwar, ich muss mit Nachdruck sagen, wegen den Russen. Ja, die Russen haben gesagt, okay, ihr könnt euch wiedervereinigen, okay, ihr könnt in die NATO und okay, wir ziehen unsere Truppen ab. Also das sind drei große Zugeständnisse. Und als Gegenversprechen hat der amerikanische Außenminister James Baker 1990 Gorbatschow gesagt, die NATO werde sich keinen Zentimeter, not an inch, ja, nach Osten da ausdehnen. Und dieses Versprechen haben die Amerikaner gebrochen, nämlich 1999, du hast es schon gesagt, kam Polen in die NATO. Tschechien und Ungarn kamen in die NATO, das heißt, drei Länder kamen dazu und die Russen haben sich gefragt, echt jetzt? Ihr habt uns doch versprochen, die Ostgrenze der NATO wird nicht sozusagen in Richtung Russland verschoben und jetzt habt ihr einfach euer Versprechen gebrochen. Die NATO hat im gleichen Jahr 1999 noch Serbien bombardiert. Obwohl die NATO immer gesagt hat, wir werden nie ein Angriffsbündnis sein, sondern wir sind ein Verteidigungsbündnis. Wenn uns jemand bombardiert, reagieren wir, sonst nicht. Aber auch dieses Versprechen haben sie gebrochen, haben also Serbien bombardiert, obwohl Serbien kein Land der NATO angegriffen hat. Zudem war es noch ein Out-of-Area-Einsatz, also außerhalb des Bündnissystems. Also die NATO hat einfach all ihre Worte, die sie mal ausgesprochen haben, nicht gehalten. Ein bisschen ähnlich wie die englischen Siedler, die den Indianern immer gesagt haben, geht nur hinter die Berge, dann lassen wir euch in Ruhe. Und dann kamen die, geht hinter den Fluss, dann lassen wir euch in Ruhe. Und geht doch in den Pazifik. Also ich meine, diese ganze Tradition des Wortbruches ist hier dramatisch, weil die Russen sind ja keine Indianer, die man jetzt einfach sozusagen ausrotten kann, sondern hier haben die Amerikaner wirklich die NATO immer weiter in den Osten geschoben. 2004 kam Estland, Lettland, Litauen kam dazu, Rumänien, Bulgarien, Slowakei, Slowenien etc. Und jetzt ist die NATO auf 30 Staaten angewachsen und die Amerikaner haben am Schluss dann noch versucht, die Ukraine reinzureißen und das hat eben nicht funktioniert. Also der Putsch war schon mal eine wackelige Sache. Dann hat das ja eigentlich zum Bürgerkrieg geführt in der Ukraine. Der Putsch hat dazu geführt, dass der Donbass sich abgespalten hat und gesagt, der Regierung folgen wir nicht. Und dann von 2014 bis 2022 hatten wir 8 Jahre Krieg mit 14.000 Toten. Also ja, es ist schon wichtig, diese Vorgeschichte zu kennen.
Ja, und jetzt hast du was Wichtiges angesprochen und zwar, das klingt schon wie beschlossen, zumindest wenn ich deinen Worten entnehmen darf, die Amerikaner haben es nicht geschafft, also die NATO, um die Ukraine zu erweitern. Jetzt, wie bewertest du die aktuelle Situation? Ist der Krieg für dich momentan einfach festgefahren und es entwickelt sich zu einem kalten Krieg? Ist die Gefahr noch da, dass Putin Raketen sozusagen abschießt? Hat er sein Pulver verschossen? Wie kann man die aktuelle Situation bewerten? Weil gefühlt ist das Thema momentan wieder etwas ruhiger, aber keiner kann so wirklich einordnen, wenn man in der Öffentlichkeit schaut, was da momentan Stand der Dinge ist.
Also ich glaube, wie es wirklich ist, wissen nur wenige, weil beide Seiten verbreiten natürlich Kriegspropaganda. Also die Russen verbreiten ihre Kriegspropaganda und sagen, wir stehen kurz vor dem Sieg. Die Ukrainer und die NATO im Hintergrund, was man mit dem deutschen oder Schweizer Medien liest, dann immer, wir siegen bald, der Gegner steht vor dem Zusammenbruch. Also das ist normal im Krieg, dass gelogen wird. Das ist einfach Kriegspropaganda. Und darum ist es auch für mich als Historiker dann gar nicht so klar zu sehen, ja, was jetzt wirklich Sache ist auf dem Feld. Was man verstehen muss, ist, dass die Lösung für die Ukraine meiner Meinung nur darin bestehen kann, dass Zelensky, also der Präsident der Ukraine, gegenüber Russland sagt, gut, die Ukraine bleibt neutral. Ich verspreche euch, dass ich das in die Verfassung reinschreibe. Und als Gegenzug will ich, dass die Russen abziehen, also die russischen Truppen. Und für Putin wäre das vielleicht ein interessanter Deal, wenn er sagt, okay, das ist mein Kriegsziel, ich will, dass die Ukraine nicht in die NATO kommt. Jetzt hat Zelensky das versprochen, er schreibt es in die Verfassung. Dann will ich noch Autonomie für den Donbass. Das sind ja diese zwei Gebiete, wo sehr viele russischsprachige Menschen sprechen und die eben vorher von Zelensky immer bekriegt wurden. Man sagt immer, ja, Zelensky ist ein Friedensbringer, ist er nicht. Zelensky wurde 2019 gewählt und hat dann im 19, im 20 und im 21 Bürgerkrieg geführt gegen das eigene Volk. Er ist einfach bei uns in den Medien irgendwie übersehen worden.
Und das, ein Held, ja.
Ja, und das muss man natürlich dann eigentlich als Verhandlungsmasse einbringen und sagen, Putin bekommt die Neutralitätszusicherung, das kann er dann den Russen gegenüber als Sieg erklären, kann sagen, ich habe gewonnen, ich habe die Ukraine in die Neutralität verpflichtet. Und Zelensky kann sagen, nein, ich habe gewonnen, die Russen sind wieder abgezogen, es gibt keine russischen Soldaten mehr auf ukrainischem Territorium, die Krim ist jetzt mal gut, die lassen wir den Russen. Und dem Donbass haben wir eine gewisse Autonomie gegeben, so wie man den Basken in Spanien oder dem Südtirol in Italien eine gewisse Autonomie gibt. Also man muss nicht etwas aus einem Land rausnehmen. Man kann Autonomien erteilen. Und das wäre für mich eine gute Lösung, weißt du? Ich sehe, das ist eigentlich nicht unmöglich, weil aus meiner Erfahrung der Geschichte ist es schon so, dass eigentlich jeder sagen muss seinen Leuten gegenüber, ich habe gewonnen. Es braucht so eine gesichtswahrende Rückzugsmöglichkeit. Und das wäre sie. Und die andere Version, also eine dunkle Version, ist natürlich, dass das Ganze eskaliert und in einen dritten Weltkrieg mündet. Aber das will eigentlich niemand.
Die Angst vor einem Atomkrieg, da gibt es auch einen Fear-Barometer. Die war in den letzten Wochen oder zumindest vor 6 Wochen noch so groß wie seit dem Zweiten Weltkrieg, nicht mehr zumindest in Europa. Und gefühlt war es tatsächlich auch so, dass wir so nah dran waren, ja, wie schon lange nicht mehr. Jetzt sind die Konsequenzen verheerend. Ja, wir haben zwar Sommer, es ist warm, alles wunderbar, aber die Preise für Energie, gerade im Gasbereich, explodieren. Deutschland hat entschieden, die AKWs abzuschalten. Die Kohlekraftwerke werden entsprechend auch eingestellt und runtergefahren. Wir sind also abhängig, zumindest in Deutschland, große Teile Europas eben auch, vom russischen Gas. Die Russen haben zwischenzeitlich Verträge geschlossen mit China. China freut sich über das günstige Gas, hat den Bedarf dafür und Russland hat einen zuverlässigen Abnehmer. Jetzt wäre meine Frage, die Folgen eines Gasembargos, zumindest sagt es der Vorsitzende der Österreichischen Gesellschaft für Kriegsvorsorge, wird uns in den nächsten 5 Jahren in einen europaweiten Blackout führen. Ist das was, wovor sich die Menschen deiner Meinung nach ernst zu nehmen fürchten sollten? Oder glaubst du, dass diese Angst wird hier gerade zu hoch gekocht? Und wie siehst du das als Schweizer?
Ja, also die Schweiz ist ja eigentlich in der gleichen Lage wie Deutschland und Österreich. Und da muss man einfach mal den Ist-Zustand anschauen. Und der ist so, wir haben kein Erdöl und wir haben kein Erdgas. Ende. Das war's. Wir haben im eigenen Boden in der Schweiz kein Erdgas und wir haben auch kein Erdöl in der Schweiz. Das heißt, jeder Tropfen Erdöl oder jeder Kubikmeter Erdgas, der verbrannt wird, muss importiert werden. Und das ist auch für Deutschland so und das ist auch für Österreich so. Es gab natürlich eine kleine Erdölförderung in der Geschichte. Ich habe ein Buch geschrieben, Europa im Erdölrausch. In diesem Buch lege ich dann auch, wie es in Österreich mal eine Erdölförderung gab, aber die Felder haben sich erschöpft und sind dann eingebrochen. Und ich bin auch ein Freund der Vision 100% erneuerbare Energien. Das heißt, dass eigentlich erneuerbare Energien wie Sonnenkraft, Wasserkraft, Windkraft, auch Erdwärme, Geothermie und auch Effizienz, dass da eigentlich mehr gehen muss, dass da mehr gehen kann. Ich bin da ein Freund davon, schon seit mehr als 10, 20 Jahren sage ich das öffentlich, wir müssen Richtung erneuerbare Energien gehen. Ich habe auch Solarzellen auf meinem Dach und ein Elektroauto, eine Erdsondenwärmepumpe etc. Ich habe das Erdgas vor 8 Jahren rausgerissen bei meinem Haus. Aber es ist eben nicht so, dass man diesen Wechsel jetzt so schnell machen kann. Also das hat doch immer auch mit Planungssicherheit zu tun. Genau. Also ich finde es absolut verrückt, ich kann es nicht anders sagen, von der deutschen Regierung, dass sie so stark in diese Feindschaft mit Russland geht und zum Beispiel Nord Stream 2 nicht füllt. Also die Pipeline ist gebaut. Die Pipeline bringt günstiges Erdgas von Russland nach Deutschland. Und meine Meinung ist ganz klar, man müsste diese Pipeline füllen. Und Deutschland sollte dieses Erdgas beziehen. Ich weiß, jetzt schreien viele auf und sagen, ja, wie kann man Öl oder Gas beziehen von einem Land, das nicht eine Demokratie ist oder von einem Land, das Kriege führt? Moment. Also, man kann natürlich nach Katar gehen, aber Katar hat 2011 Libyen bombardiert. Ja, man kann natürlich nach Saudi-Arabien gehen und von dort Erdöl beziehen, aber Saudi-Arabien führt gerade einen Krieg mit Jemen. Oder man kann Erdöl oder Erdgas aus den USA beziehen, aber die USA haben 20 Jahre Krieg gegen Afghanistan geführt. Also ich sage nur so, wenn man alle Länder weglässt, die in den letzten 20 Jahren illegale Kriege geführt haben, ja, dann hat man keine Lieferanten, keine. Irgendjemand wird dann sagen, doch, dann kann man doch Öl und Gas aus England beziehen. Die haben doch offshore auch Öl und Gas. Dann sage ich, ja, aber England hat 2003 den Irak angegriffen. Das war total illegal. Von denen kannst du auch nicht kaufen. Und dann werden sie sagen, ja, dann kaufen wir halt von Norwegen. Dann sage ich, ja, Norwegen hat 2011 Libyen bombardiert. Das war ja auch illegal. Also irgendwo müssen wir dann wieder eigentlich auf eine realistische Einschätzung kommen und sagen, nicht nur Russland hat illegale Kriege geführt, auch die USA haben illegale Kriege geführt, auch Norwegen hat illegale Kriege geführt. Meine Güte, es gab doch keine Berechtigung, dass Norwegen Libyen bombardiert. Es gab keine. 2011 haben sie aber gemacht. Es gab doch keine Berechtigung, dass England den Irak bombardiert. Haben sie aber gemacht. Jetzt sage ich, wenn man mal diese grobe Übersichtsordnung macht und dann sagt, also gut, dann ist es scheinbar schwierig, Erdöl und Erdgas von einem Land zu importieren, das keine illegalen Kriege führt. Dann muss man sagen, dann können wir uns einfach als Plan vornehmen, längerfristig Öl und Gas zu reduzieren und die Erneuerbaren aufzubauen. Und das finde ich einen guten Plan. Genau das soll man verfolgen. Aber man soll nicht in einer Hauruck-Aktion sagen, so ein bisschen, ich bin sauer, ich nehme kein Gas mehr vom Russen. Das ist einfach keine Analyse. Das ist keine Analyse. Man sollte das Gas jetzt nehmen, aber längerfristig, und auch das Öl, aber längerfristig sollte man die Abhängigkeit abbauen, indem man Richtung erneuerbare Energien geht. Ich möchte vielleicht noch was anfügen. Der Wirtschaftsminister, der Habeck, ist ja dann nach Katar gefahren. Ja, ja Katar hat aber... Ja. Ja. Aber Katar hat gar kein Erdgas jetzt für die Deutschen. Also diese Idee von, wir nehmen es dann von Katar, die stimmt gar nicht. Die stimmt nicht. Katar hat Lieferverträge mit anderen Ländern und natürlich, die können auch ihre Produktion noch ein bisschen rauffahren, aber das Katar-Erdgas muss erstens auf ein Schiff, das ist Liquefied Natural Gas, LNG, und dann braucht es aber diese Schiffe, dann braucht es die Terminals.
Die haben wir also nicht hier in Deutschland.
Nee, es ist einfach alles nicht da und da wird wirklich so getan wie, kein Problem, wir haben mit Katar telefoniert, die liefern das, wir wollen jetzt nichts mehr von den Russen. Das ist einfach gar keine vernünftige Analyse und Dominik, du sagst es richtig, wir sind jetzt im Sommer, ja, im Winter ist die Diskussion eine ganz andere und ich finde, man muss hier wirklich den Menschen die Wahrheit sagen und die Wahrheit ist die, man kann das russische Öl und Gas auf die Schnelle nicht ersetzen, das ist die Wahrheit und ich finde, auch die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland sollte eigentlich eine gute sein. Also man sollte wirtschaftlichen Austausch haben, man sollte die Gaspipeline Nord Stream 2 füllen, aber ja, im Moment weht der Wind in eine ganz andere Richtung. Sogar die Schweiz hat Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland verhängt, was ich für völlig falsch halte. Aber gut, das ist meine Sicht der Dinge. Die Politiker, die im Moment an der Macht sind, Annalena Baerbock und Scholz und andere, die haben sich da in eine Position reinmanövriert, die ich weder für klug noch für langfristig durchhaltbar erachte.
Die Frage ist auch, ob der Vertrauensentzug durch die Sanktionen überhaupt wieder reparabel ist. Nämlich, wenn Russland seine Verträge mit anderen Abnehmern schließt, selbst wenn man sich wieder anfreundet, die Russen haben vielleicht dann auch nicht mehr die Möglichkeiten, das Gas in dem Übermaß zu liefern. Russland ist zwar das rohstoffstärkste Land der Welt nach wie vor, aber die Frage ist wirklich, ob das, was gerade in der Politik passiert, dazu führt, dass wir an verhärteten Fronten stehen, die sich so wahrscheinlich in der nahen Zukunft nicht reparieren lassen. Und dann stehen wir im Winter vielleicht wirklich im Dunkeln. Jetzt kommen wir aber zu dem Übergang zur Schlüsselfrage, welche Rolle die Medien dabei spielen. Denn du hast vorhin gesagt, Zelensky wirkt in den Medien hier ganz anders wie das, was in den letzten 3 Jahren, fast 4 Jahren passiert ist. Und ich glaube, viele Menschen nehmen es auch gar nicht wirklich wahr, dass das, was wir hier in der Realität oder in der Medienrealität geboten bekommen, oftmals eine ganz andere Wahrheit beinhaltet. Die Pandemie hat das gezeigt und es war für mich eigentlich ein Paradebeispiel der Manipulation. Woher rührt das, dass die Medienwelt gefühlt einen Einheitsbrei kommuniziert? Liegt es daran, weil die Medien in wenigen Händen liegen, wie ja viele immer kommunizieren oder... Du hast ja auch einen spannenden Vortrag zum Thema Pandemie und der Wirkung der Medien auf die Pandemie gehalten, fand ich wirklich sehr spannendes Thema. Aber wie bewertest du das? Weil früher waren es die Ungeimpften und die Geimpften, jetzt sind es die Russen und der Westen. es wirkt ja fast schon naiv, wenn jemand wirklich mal über den Tellerrand hinausschaut, wie einfach die Medien quasi hier vorgehen, ohne noch überhaupt noch kritische Fragen zu stellen.
Es ist wirklich, wie du sagst, Dominik, also im Jahr 2020 und 2021 waren die Ungeimpften das Feindbild. Und das habe ich persönlich erlebt, weil ich bin ungeimpft. Und jetzt im Jahre 2022 ist der Russe das Feindbild. Also stell dir mal vor, ein ungeimpfter Russe. Also das ist ja dann sozusagen die Herausforderung. Also diese Feindbilder, von denen halte ich ja gar nichts. Ja, ich sage dann, ich habe dann Plakate aufhängen lassen, gesagt, sowohl Ungeimpfte wie Geimpfte gehören zur Menschheitsfamilie. Habe ich im Bahnhof Basel, im Bahnhof Zürich, in Bern aufhängen lassen. Auch in Wien wurde das aufgehängt und Leute haben das auch ausgedruckt und untereinander verteilt. Und ich sehe das genau gleich mit der Ukraine und mit Russland. Ich sage, sowohl die Ukraine wie auch sowohl die Ukrainer wie auch die Russen gehören zur Menschheitsfamilie. Da gibt es wunderbare Menschen in Russland, es gibt wunderbare Menschen in der Ukraine und wir sollten uns hier nicht wie die Geimpften und die Ungeimpften wieder so auseinander dividieren lassen. Das ist keine gute Idee. Und du sagst es richtig, eigentlich so der Spaltpilz, das sind die Medien. Ja, das ist wirklich, wenn die Leute keinen Fernseher hätten, dann hätten die nie zwischen geimpft und ungeimpft unterschieden. Wenn sie keine Zeitung hätten, dann hätten sie nie auf die Ungeimpften so verächtlich niedergeschaut und gesagt, ja, die sind falsch, oder? Und es ist jetzt bei der Ukraine und bei Russland, ist es ja wieder gleich. Putin als Präsident von Russland wird als böse dargestellt. Und Zelensky als Präsident der Ukraine wird als gut dargestellt. Also Putin schwarz, Zelensky weiß. Also so wie das Schwarz-Weiß-Bild. Und in der Geschichte ist es eben klar, dass es so einfach nicht ist. Sondern man kann, wenn man ehrlich ist, sagen, beide, sowohl Putin als auch Zelensky, haben Gewalt eingesetzt. Das ist so. Putin mit der Invasion vom 24. Februar 2022 und die ist klar illegal. Weil das ist ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot. Aber Zelensky ist auch nicht so dieser unbescholtene Junge, für den unsere Medien ihn immer darstellen, sondern er wurde 2019 gewählt, übrigens mit 70%, weil zuvor hat er ja im Fernsehen den Präsidenten von Russland gespielt. Das ist sehr interessant. Zelensky ist ein Schauspieler. Der hat immer den Präsidenten gespielt in einer bekannten Serie, die heißt Diener des Volkes. Und die Leute haben ihn halt immer im Fernsehen gesehen, da spielt den Präsidenten. Und dann haben wir gesagt, ja, dann wählen wir doch den zum echten Präsidenten. Auch weil das Angebot vermutlich ziemlich schlecht war. Dann haben sie also Zelensky gewählt. Okay, 2019 kommt er ins Amt. Jetzt schauen wir an, hat er den Bürgerkrieg gestoppt? Das hat er versprochen. Nein, hat er nicht. 2019 führt er den Bürgerkrieg weiter. 2020 führt er den Bürgerkrieg weiter. Und 2021. Das heißt, Zelensky führt schon 3 Jahre Krieg. Putin führt erst 3 Monate Krieg. Aber unsere Medien haben das so dargestellt, dass ein Bürgerkrieg etwas Gutes ist und ein internationaler Krieg etwas Schlechtes. Aber bei Gaddafi haben sie es gerade umgekehrt gemacht. Dort haben sie gesagt, ein Bürgerkrieg ist etwas Schlechtes, weil Gaddafi hat ja sozusagen im eigenen Land Krieg geführt. Und der internationale Krieg ist etwas Gutes. Das war dann die Intervention der Franzosen und Engländer und Amerikaner und andere. Das war 2011. Das heißt, die Medien können die Sache immer so drehen, wie sie wollen. Und ich glaube, das, was jetzt entsteht, Dominik, und auch dank YouTube-Kanälen wie deinen, ist, dass die Leute sich eine zweite und eine Drittmeinung einholen und sagen, okay, ich habe das gesehen, was ARD berichtet, was ORF berichtet, was SRF berichtet. Ich habe auch Spiegel und Süddeutsche Zeitung. Es ist ja immer gleich. Zelensky gut, Putin böse. Immer. Jeden, da kannst du aufschlagen, wann du willst. Immer gleich. Und dann sagt man sich, wie argumentiert eigentlich die Gegenseite? Dann liest man vielleicht mal RT Deutsch oder Antispiegel oder Nachdenkseiten oder man schaut sich ein bisschen die Beiträge auf dem Internet an. Michael Lüders kann man gut anschauen, sehr interessant. Oder man liest die alten Bücher von Scholl Latour, immer noch sehr spannend. Und plötzlich merkt man, das stimmt ja gar nicht. Es ist ja gar nicht schwarz-weiß. Es ist grau. Grau auf beiden Seiten. Und wenn man das realisiert, dann merkt man auch, ja, dann macht es doch keinen Sinn, einfach Waffen in dieses Kriegsgebiet reinzuliefern, weil es geht hier nicht gut gegen böse, sondern es sind Machtinteressen, die kollidieren.
Und jetzt auch hier wieder das Paradebeispiel, 100 Milliarden Zusage für die Rüstung. Ja. Und in den letzten 2 Jahren Pandemie haben wir es geschafft, nicht mal 1 Milliarde für den Pflegesektor aufzuopfern, der ja kurz vor dem Zusammenbruch war, laut der Medienberichterstattung. Wenn man sich die Statistiken anschaut und die Intensivbettenbelegung, dann bestand nie eine medizinische Notlage. Und jetzt nach 2 Jahren hören die Medien auf mit dieser Panikmache, weil man ein neues Thema hat, vielleicht auch nur übergangsweise, bis es im Herbst wieder weitergeht, das weiß ja niemand so recht, aber der ehemalige Chef der Atlantikbrücke, das fand ich spannend, Arend Oetker sagte mal, die USA wird von 200 Familien regiert und zu denen wollen wir gute Kontakte haben. Ist das in Deutschland oder in Europa genauso, weil wir ohnehin von amerikanischen Medien unterwandert sind? Wie schätzt du die Medienmachtstrukturen im Hintergrund ein?
Was die Medien in Deutschland berichten, was den Ukraine-Konflikt betrifft, genau wie die USA. Also sie sagen eigentlich, Zelensky ist gut, Putin ist böse. Und das ist genau das Narrativ in den USA, sowohl auf CNN wie auch auf Fox News, bei der Washington Times oder bei der New York Times, also Washington Post, New York Times. Es ist einfach, das amerikanische Narrativ ist, wir liefern Waffen an die Guten, also an Zelensky. Das ist natürlich immer das amerikanische Narrativ. Auch als die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen haben, in Japan haben sie gesagt, wir sind die Guten. Auch als die Engländer Dresden abgefackelt haben, haben sie auch gesagt, wir sind die Guten. Also jede Kriegspartei sagt von sich, sie sind die Guten. Immer. Immer so. Das ist nichts Neues. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass hier in der deutschen Medienlandschaft natürlich dann eigentlich ein Gefühl entsteht von, dann ist das die einzige Sicht. Aber das ist gar nicht die einzige Sicht. Man sollte mal schauen, wie die indischen Medien berichten. Man sollte mal schauen, wie die russischen Medien berichten. Man sollte mal schauen, wie die chinesischen Medien berichten. Und dann, ich weiß, viele in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland winken ab und sagen, das sind ja alles unterentwickelte Länder und die können gar nicht schreiben. Und wenn die recherchieren, dann haben die ja keine Ahnung. Da muss ich immer sagen, Leute, wir sind hier in Europa in einem so totalen Tunnelblick, dass wir nicht wissen, dass China eine Hochkultur ist, dass Indien eine Hochkultur ist. Ja, die haben in gewissen Bereichen haben die natürlich Rückstände, aber in anderen Bereichen sind die uns extrem überlegen. Ja. Schaut doch ein bisschen demütiger in die Welt raus. Schaut mal, was haben die für eine Perspektive? Schon wenn ich bis China und Indien gehen mag, kann ja mal bis zur Türkei gehen. Die Türkei trägt die Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland nicht mit, obwohl die Türkei ja NATO-Mitglied ist. Und da muss man sich auch sagen, ja, warum trägt denn die Schweiz diese Wirtschaftssanktionen mit? Wir sind nicht NATO-Mitglied, wir sind nicht EU-Mitglied, wir hätten auf keinen Fall unsere Neutralität aufgeben sollen. Aber es ist eben dann dieser Druck, der entsteht durch die Medien. Und meiner Meinung nach, ja, das ist eigentlich das amerikanische Narrativ. Wir sind die Guten, stellt euch auf unsere Seite, die anderen sind die Bösen. Und das stimmt schon nicht, weil die Amerikaner haben ja den Putsch gemacht 2014. Und diejenigen, die den Putsch machen, sind nicht die Guten, das sind eigentlich diejenigen, die das Chaos verursachen. Danach haben die amerikanischen Soldaten in der Ukraine, die ukrainischen Soldaten trainiert, die dann den Bürgerkrieg geführt haben. Man kann das alles nachlesen, wenn man sich dafür interessiert. Aber das wird alles ausgeblendet und es wird so getan, als sei dieser Krieg 3 Monate alt, aber ist eben 8 Jahre und 3 Monate alt. Und das zu verstehen, das ist jetzt meine Pflicht als Historiker, das zu sagen. Und gewisse Leute mögen das nicht hören, weil dann bricht dieses Schwarz-Weiß-Bild auseinander. Und Volker Pispers hat mal gesagt, wenn der Feind bekannt ist, hat der Tag Struktur. Und natürlich fühlen sich viele Leute sozusagen bestätigt, wenn sie sagen, ja, der Russe ist böse und wir sind gut. Aber so einfach ist es nicht.
Wir haben vorher über etwas gesprochen, das ist, glaube ich, das, was die größte Gefahr in der heutigen Zeit ist, neben den Kriegen, die geführt wird, dass die Freiheit, die Meinungsfreiheit untergraben wird. Die Medien haben immer die Traffic-Plattform haben mittlerweile eine Antwort für sich gefunden, die mich persönlich wirklich auch an dunkle Zeiten erinnert, und zwar, es werden einfach ganze Kanäle, ganze Themengebiete werden platt gemacht und entfernt. Da rede ich jetzt nicht nur hier über die Plattform, auf der wir berichten, sondern es gibt es in allen Genres. Wir haben es selbst auf Vimeo erlebt und überall sind die Menschen so blauäugig, das nicht zu erkennen, weil ich spüre in meinem Umfeld schon, dass die Menschen kritischer werden dadurch, was, aber vielleicht befinde ich mich auch in einer Blase. Wie siehst du das? Ist das auch was dich beängstigt, diese Entwicklung? Danke auch für den Mut, weil Wir hatten es ja davon. Man hat auch viel zu verlieren, wenn man sich aus dem Fenster lehnt oder den Kopf nach oben rausstreckt. Bevor wir darüber sprechen, welche persönlichen Projekte jetzt bei dir noch anstehen, würde mich einfach interessieren, wie es mit den Vorträgen und so weiter geht, habe ich noch 3 Community-Fragen mitgebracht.
Ja, klar.
Und die würde ich gerne einwerfen. Die erste Frage kam von Freedom is the Goal. Wie kann man sich vor der Entwicklung, die hier bevorsteht, schützen? Das ist natürlich eine sehr breite Frage, aber ich glaube, was damit gemeint ist, kommt auch durch. Ja.
Also es gibt verschiedene Ebenen, wo man sich vorbereiten kann auf die Zukunft. Die erste Ebene, finde ich, ist, dass man einsieht, dass es immer sozusagen Veränderung gegeben hat in der Geschichte. Also der Mensch hat das ja nicht gerne, ja, dass die Dinge sich verändern. Aber es ist immer so, dass eigentlich das einzige Konstante ist der Wandel. Und wenn man sagt, ah, das war immer schon so. Ja, das war immer so. Und dann merkt man, ah, gut, also dann werde ich mich jetzt einfach daran gewöhnen, dass das so ist, dass sich die Dinge ändern. Dann hat man den richtigen Mindset. Man ist nämlich, man geht gar nicht davon aus, dass man das gestern einfrieren kann und in die Zukunft projizieren kann, 20 Jahre lang. Das wird nicht gehen, sondern wir leben in revolutionären Zeiten. Dann das Zweite, was kann man in revolutionären Zeiten tun? Also in revolutionären Zeiten ändern sich die Dinge schneller, als man denkt. Und dann ist es eigentlich wichtig, das innere Gleichgewicht zu behalten. Also das innere Gleichgewicht ist für jeden Menschen wichtig. Das heißt, ich würde wirklich beim Medienkonsum darauf achten, dass man nicht immer die schrecklichsten Nachrichten konsumiert, weil das kann einem wirklich in eine große innere Unruhe führen, ja. Und das menschliche Gehirn kann nicht unterscheiden, ja, wie groß dann jetzt die Wahrscheinlichkeit ist des Atomkriegs oder des totalen Währungszerfalls. Oder es kann nur sehen, ist das eine Möglichkeit? Und wenn es eine Möglichkeit ist, dann bereitet sich schon darauf vor, ja, wie wenn es jetzt schon wäre. Ja. Und dann hält man sich eigentlich selber in einer zu großen Anspannung. Ja, und wichtig ist, dass man dann Medienkonsum so anpasst, dass man immer noch wach hört, ja, was sind spannende Themen, was sind wichtige Themen, aber dass man dann zum Teil auch wirklich offline geht. Also offline ist das neue Bio. Ich sage das ganz, ganz provokant, aber es ist wichtig, dass wir uns einfach auch rausnehmen und sagen, nein, ich habe das nicht gehört. Wenn jemand sagt, hast du gehört? Nein, ich habe es nicht gehört. Was hast du denn gemacht? Ja, ich war im Wald oder ich habe mit den Kindern gespielt. Also wirklich Dinge, es sind ganz triviale Dinge, aber es ist ja dieses Gefühl von, man darf nichts verpassen und da ist wieder ein Interview und da ist wieder ein Buch und da ist eine Fernsehsendung und da ist ein ganz wichtiges Post bei Telegram und eins bei Insta und hast du bei Facebook. Ich meine, es ist einfach too much oder irgendwann wird es zu viel. Und ich würde sagen, was kann man vorbereiten, tun? Man soll wirklich sein psychisches System so stabilisieren, dass man auch diese Reizüberflutung abbaut. Reizüberflutung abbaut und vielleicht auch mal in dieses digitale Fasten geht, mal das Smartphone 3 Tage in eine Kiste und nicht anrühren. Ist ja mal ein Selbstversuch, ja. Wie ist denn das? Man darf dann aber auch den Laptop nicht aufklappen und einfach schauen, wie geht's ohne Laptop und wie geht's ohne Smartphone. Das sind wirklich die Challenges, weil dann merkt man plötzlich, wir haben ein Suchtverhalten. Absolut. Wir kicken da immer wieder rein, nur um kurz zu checken, aber für was denn? Also, das wäre die Medienkompetenz. Das Dritte, wie man sich richtig gut vorbereiten kann, ist sicher auch, dass man bei der Ernährung schaut, dass man einfach nicht zu viel ungesunde Nahrung zu sich nimmt. Weil wenn man viele ungesunde Nahrung zu sich nimmt, dann ist das eine Last. Es ist einfach eine Last. Man kann jetzt sagen, gut, ich bin aber super aufgestellt, ich ertrage das gut. Ja? Wenn man sich gut fühlt, okay, dann kann man das weiter so machen. Aber wenn man merkt, ich fühle mich nicht mehr ganz in Balance, dann kann man wirklich bei der Ernährung hinschauen und sagen, okay, ich esse jetzt weniger oder ich esse gesünder oder ich reduziere den Zucker. Das gibt's ja 1000 Beispiele, was man da tun kann. Und ich würde, ein vierter Punkt wäre ich wirklich auch in der Kommunikation, wäre ich achtsam. Mit wem spreche ich über welche Themen? Weil sich immer wieder mit Leuten zu streiten, die überhaupt nicht offen sind für eben, ja, spannende Fragen, das macht keinen Sinn. Ja, das macht keinen Sinn, sondern man sollte wirklich hier herausfinden, welches Kommunikationsumfeld tut mir gut. Was eben nicht sozusagen förderlich ist, ist darum zu streiten. Das bringt's nicht. Und das heißt, im kommunikativen Bereich können wir uns auch vorbereiten. Wenn man dann noch zu den Finanzen kommt, finde ich es immer eine gute Idee, einfach die Ausgaben zu senken. Also wirklich ein einfacheres Leben zu führen, anstatt immer alles rauf zu pumpen mit Krediten und mit noch mehr mit noch mehr Materie. Eine Übung ist zum Beispiel, dass man jeden Tag etwas weggibt. Ja, es kann an einem Tag ein Bleistift sein, am anderen Tag ist es vielleicht eine alte Schaufel, die man eh nicht mehr braucht und die verschenkt man oder sie ist gebrochen und man entsorgt sie. Aber einfach dieses Reduzieren der Ausgaben und vielleicht auch Reduzieren der materiellen Flut, die uns umgibt. Also das halte ich alles für kluge Vorbereitungsschritte. Ich werde immer wieder diese Dinge gefragt, aber ich finde wirklich, also Medienkonsum achtsam gestalten, meistens heißt es einfach weniger, mal digitales Fasten, Ernährung achtsamer gestalten und wirklich Ausgaben, wenn man kann, reduzieren. Weil es sind turbulente Zeiten, die da auf uns zukommen. Das sehe ich ja auch. Ich habe mal ein Jahr kalt geduscht, einfach um zu trainieren, wie reagiert mein Körper auf Schocks. Ja, und dann habe ich gesehen, mein Kopf hat irgendwie, ja, nein, Daniele, was machst du jetzt? Das ist eine dumme Idee. Und dann kann man mal das eigene Denken beobachten. Das eigene Denken, man sollte sich nicht mit den Gedanken identifizieren. Glaub nicht alles, was du denkst. Also wirklich eine kritische Distanz zu den eigenen Gedanken und eine beobachtende Haltung. Ja, das ist etwas, was ich jedem empfehlen kann.
Also sehr umfangreich und spannende Antworten, gerade auch im Bereich Detox, digitaler Detox, steuere ich dir sehr bei, auch was die Ernährung betrifft und vor allem bei der Selektion zu überlegen, mit wem man spricht.
Ja, hast du das auch gemerkt?
Da stoßen viele Menschen auf, ja, es gibt, nicht jeder ist mehr offen. Und ich habe begonnen, in meiner Familie, auch nach dem letzten Gespräch mit dir, gewisse Themen einfach mal auszublenden und dann kehrt Ruhe ein. Manche haben nicht den Gesprächsbedarf wie du oder ich vielleicht, sondern da gibt es andere Ansprechpartner und ich glaube, das führt auch wieder zu einer gewissen Harmonie. Also wirklich wertvolle Ratschläge. Jetzt habe ich eine Frage, weil die andere Frage hast du schon beantwortet mit einer Aussage, die ist groß und vielleicht kannst du sie aber ein Stück weit runterbrechen, weil von Marius Mallow kommt, worin sieht ein Herr Ganser den Sinn des Lebens?
Ja, also ich möchte einfach spannende Erfahrungen machen. Ich habe mir so gesagt, ich habe 27.000 Tage, wenn ich 75 werde. Ob ich 75 werde, weiß ich gar nicht, weil jetzt bin ich noch nicht mal 50, ich werde in diesem Jahr 50. Und eigentlich ist das gar nicht so viel, 27.000. 27.000 Tage, meine Güte, es ist ja gar nicht viel. Und ich bin immer sehr strategisch unterwegs und da habe ich mir gesagt, ja, was will ich in diesen 27.000 Tagen? Und natürlich die ersten 10, 20 Jahre war ich Kind, war ich Jugendlicher, dann habe ich noch studiert bis 30, bis zum Doktortitel habe ich eigentlich an mir Ausbildung gemacht. Und dann ab 30 habe ich mich in die öffentliche Kommunikation reingegeben und mein Ziel ist, die Friedensbewegung zu stärken. Also ich möchte Kriegslügen aufdecken und ich habe darin einen Sinn für mich. Also das ist tatsächlich mein Sinn. Ich werde nichts mehr anderes machen, bis ich sterbe. Ich weiß auch nicht, ob ich morgen tot umfalle oder ob ich noch mit 70 einen Vortrag halten kann, vielleicht dann im Sitzen oder vielleicht höre ich dann nicht mehr gut oder ich weiß auch nicht, was mit mir ist. Niemand weiß. Niemand weiß, wann er stirbt. Und darum würde ich die Dinge auch nicht aufschieben. Also das ist vielleicht das, was mir auch wirklich sehr viel Kraft gibt. Ich schiebe es nicht auf. Wenn ich der Meinung bin, am 11. September wurden wir angelogen, wenn ich der Meinung bin, WTC 7 wurde gesprengt, dann sage ich es. Ich sag's. Und dann gibt es ja immer einen Shitstorm und das habe ich alles erlebt und das möchte ich den Leuten auch sagen, das geht vorbei. Das geht vorbei. Man löst sich dann nicht in Luft auf. Und ich würde auch nicht immer dieses taktische, ja, das sage ich dann später mal, wenn ich in der Karriereleiter in meiner Firma ein bisschen höher bin oder das sage ich dann später mal, wenn die Kinder ausgezogen sind. Also nein, nein, nein. Man sollte mutig sein, immer wieder üben, immer wieder. Weil wenn man das Mutigsein auf die Pension verschiebt, ja, dann schleifen sich so Mechanismen ein, die wird man dann auch nach der Pension nicht mehr los. Also man ist dann einfach immer so am Taktieren und sagt die Dinge nicht. Und der Sinn des Lebens für mich ist wirklich mutig zu sein, der Liebe zu folgen, der Wahrheit zu folgen, so gut man halt kann. Und schon auch sich daran zu freuen. Also ich bin gerne auf der Erde. Es ist schon ein toller Planet hier. Wir haben ein paar Probleme auf jeden Fall, aber ich bin gerne hier. Und ich mag auch die Menschen. Also es sind 7,8 Milliarden Menschen in 193 Ländern. Wir sind so verschieden. Es ist super. Ich finde das spannend. Ich habe auch meine Krisen, ich habe auch meine Downs. Aber dann richte ich mich wieder auf und sage, hey, aber Daniele, schau mal, das ist doch so schön. Und dann zack, eine Blume. Freue ich mich.
Das ist schön. Und das Symbol, mutig zu sein, Das braucht es in der heutigen Zeit. Und Menschen, die vorausgehen, auch wie du, dafür danke auch von meiner Stelle. Es gibt immer wieder Hoffnung, jemanden, der so ein kritisches Thema behandelt, auch auf eine positive Art und Weise zu betrachten oder zu sehen, wie er das positiv rüberbringt. Und ich habe dir angesprochen, was mich noch interessiert, und ich glaube auch viele unserer Zuschauer, was sind deine Projekte aktuell, wo kann man dir folgen? Du bist ja eigentlich durch deine lokalen Vorträge, auch mit großen Audienzen, immer und überall unterwegs. Was passiert so, wenn die Menschen dir weiter folgen möchten? Gib noch mal ein bisschen was mit, damit sozusagen unsere Community auch zu deiner wird.
Ja, schön. Also im 2020 und im 2021 konnte ich ja kaum Vorträge halten, weil eben da die Impfpflicht war oder dass, wenn man nicht geimpft war, konnte man nicht zum Vortrag. Und das wollte ich natürlich nicht, weil ich war ja selber nicht geimpft. Oder dass man Maske tragen musste. Da habe ich 2-3 Vorträge gemacht mit Maske, aber es ist echt für mich nicht schön, ins Publikum zu sehen und alle sind hinter einer Maske. Also das wollte ich dann auch nicht. Also dann war irgendwie Vorträge, ging so Bach runter, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt im 22. sind hier in der Schweiz alle Maßnahmen aufgehoben. Es gibt gar keine Maßnahmen mehr. Ich weiß nicht, ob im Herbst oder im Winter wieder etwas kommt. Das weiß ja niemand. Das ist so diese Unsicherheit, die
ist da. Alle befürchten es,
ja. Ja, das ist einfach eine Unsicherheit, mit der muss man leben. Sieht man dann im November, was dann ist. Aber ich halte jetzt Vorträge in der Schweiz. Also ich habe in Bern noch einen Vortrag. Ich habe noch einen Vortrag in Zürich, Rapperswil-Jona, das ist am Zürichsee. Dann habe ich einen Vortrag in Karlsruhe, also in Baden-Württemberg. Dann bin ich in Erfurt, in Halle bin ich noch. Wo bin ich noch? In Bayern, ja, Würzburg, in Österreich war
meine
ich.
Meine Heimat, Würzburg.
da bin ich bald. Aber ich glaube schon ausverkauft.
Wenn es noch irgendwo Tickets gibt, dann wir verlinken auf jeden Fall mal die Vortragsreihe. Und wer vielleicht jetzt noch schnell ist, wenn es noch Vorträge oder Tickets gibt, schaut auf jeden Fall dort vorbei. Ja, ganz wichtig.
Ja, also ich glaube, Würzburg sind 1000 Plätze und ist ausverkauft. Und Karlsruhe ist auch 1000 Plätze, ist auch ausverkauft. Also vieles ist schon ausverkauft, weil ich ja so lange keine Vorträge gemacht habe. Aber ich werde auf jeden Fall, also Dominik, danke für die Nachfrage, ich werde weiterhin Vorträge halten. Das mache ich. Und daneben habe ich eine Online-Community aufgebaut. Das ist für Leute, die online Fragen stellen wollen. Da muss man dann einen Jahresmitgliedbeitrag bezahlen. Und da gab es dann auch schon ein Treffen, wo nur jetzt die Mitglieder von der Community zusammengekommen sind. Das war einfach eine Reaktion auf diese Corona-Zeit, wo ich gemerkt habe, oh, also ich muss da auch eine Möglichkeit haben, über die digitale Kommunikation zu arbeiten, wenn es nicht erlaubt ist, zusammenzukommen. Das habe ich jetzt aufgebaut in der letzten Zeit. Also es gibt weiterhin die Vorträge, die Bücher sind im Handel erhältlich und das Dritte ist, es gibt diese Online-Community, die ist aber kostenpflichtig.
Toll. Also folgt Daniele. Ihr könnt damit das unterstützen, was er tut, was ich extrem wichtig finde, nämlich die Wahrheit in der Öffentlichkeit zu sagen, und zwar auf verschiedensten Ebenen. Und ich bedanke mich wirklich herzlich. Es war wieder mal spannend. Ich könnte stundenlang mit dir reden, aber auch unsere Zeit ist ja begrenzt. Deswegen folgt seinem YouTube-Kanal, schaut gerne auf den Vorträgen vorbei, holt euch auch die Bücher. Hier geht's zum letzten Interview zwischen Dr. Daniele Ganser und mir. Sehr spannend, ist vieles tatsächlich auch so gekommen, wie es dort angesprochen wurde. Also es lohnt sich dort auch mal vorbeizuschauen, wie hoch die Glaubwürdigkeit anzusiedeln ist. Ich sage sehr hoch und abonniert auch unseren YouTube-Kanal. Danke, Daniele, und bis zum nächsten Mal, hoffentlich bald.
Ich danke dir, Dominik, für das Gespräch.